Wenn ich Freiheit sage, verstehe ich darunter zwei Dinge. Erstens, dass der einzige gültige Maßstab, den ich bereit bin anzulegen an die Entwicklungen von Gesellschaften, die Lebenschancen von einzelnen Menschen sind.
Der Soziologe Ralf Dahrendorf in einer Rede vor der Münchner Akademie der Schönen Künste 1974. Ihm zufolge können nur der demokratische Rechtsstaat und seine Institutionen den Rahmen bilden, in dem sich die Freiheit des Einzelnen entfalten kann.
Das Zweite ist, dass es unter allen Umständen mir richtig zu sein scheint, davon auszugehen, dass niemand von uns gültige Antworten auf alle Fragen geben kann, dass jede Antwort dem Verdacht unterliegt, sie könnte auch falsch sein, und dass wir daher jeden Grund haben, dafür zu sorgen, dass niemand in die Lage versetzt wird, seine eigene Antwort zum Dogma zu erheben.
Ralf Dahrendorf, der 2009 verstorbene deutsch-britische Intellektuelle und Politiker, war ein Verteidiger der repräsentativen Demokratie. Ein politisches System, in dem die politische Herrschaft und die Kontrolle der Regierung nicht direkt vom Volk, sondern indirekt von der gewählten Volksvertretung im Parlament ausgeübt wird. Sabine Reul, Redakteurin der online und als Printpublikation erscheinenden Zeitschrift Novo Argumente, zur Geschichte dieser Staatsform.
Die Demokratie überhaupt entwickelte sich zuerst im klassischen Athen und war dort keine repräsentative, sondern eine direkte Demokratie, wo die Menschen auf der Agora wichtige Entscheidungen direkt abgestimmt haben. Allerdings ausgewählte Menschen, natürlich nicht alle. Keine Frauen, keine Sklaven und auch keine Bauern.
Erst seit der Moderne haben sich, mit Ausnahme der Schweiz mit ihren direktdemokratischen Momenten, Demokratien als repräsentative Demokratien installiert. Ralf Dahrendorf.
Zumindest im 18. und 19. Jahrhundert war für die Theoretiker der modernen politischen Gemeinwesen selbstverständlich, dass staatsbürgerliche Teilnahme an einem Prozess ist, bei dem Repräsentanten gewählt werden, die dann das Recht haben, Entscheidungen einzuleiten, Entscheidungen zu begründen, wenngleich sie sich der Kontrolle derer stellen müssen, die diese Entscheidungen betreffen.
In Deutschland kann erst die Weimarer Republik als Demokratie im heutigen Sinn betrachtet werden. Sabine Reul.
Nun, die war charakterisiert durch alle Elemente einer modernen repräsentativen Demokratie, dann auch dem Frauenwahlrecht, relativ spät gewährt, und der Ablösung natürlich des Ständewahlrechts, was es ja im Kaiserreich noch immer gab.
Die Geschichte der Demokratie hierzulande ist eine Geschichte misslungener Versuche. Von der Paulskirche bis zur ersten Demokratie von Weimar, die Aufstieg und Sieg der Nationalsozialisten nicht verhindern konnte. Der Grundstein zur zweiten, erfolgreicheren deutschen Demokratie wurde 1949 gelegt.
Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird nach der Unterzeichnung und Verkündung des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
Konrad Adenauer, damals Präsident des Parlamentarischen Rates. Ein Gremium, das die Ministerpräsidenten der damals 11 Bundesländer auf Anweisung Frankreichs, Großbritanniens und der USA eingesetzt hatten. Es versammelte gewählte Vertreter der Landtage, deren Aufgabe es war, das neue Grundgesetz auszuarbeiten.
Wer den völligen Zusammenbruch im Jahre 1945 mitgemacht hat, wer bewusst erlebt hat, wie die ganze staatliche Gewalt seit 1945 von den Alliierten übernommen worden ist, der denkt bewegten Herzens daran, dass heute mit dem Ablauf dieses Tages das neue Deutschland ersteht.
Entnimmt dem goldenen Schreibbesteck den Federhalter, taucht die Tinte ein und energisch setzt er seinen Namen Konrad Adenauer unter das Dokument. Die Unterschrift ist vollzogen und jetzt werden in alphabetischer Folge die Abgeordneten folgen.
80% der Frauen und Männer des Parlamentarischen Rats stimmten dem Grundgesetz zu. Darin heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Demokratie bedeutet Volksherrschaft. Das Volk ist der Souverän. In Nachkriegsdeutschland wurde der Gestaltungsspielraum des Souveräns beschränkt. Der Verfassungsrechtler Erhard Denninger 1999 zum 50. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes.
Man muss sehen, nicht wahr, dass eben doch mindestens die Hälfte des deutschen Volkes 1933 bis 35 etwa Hitler zugejubelt hat, überall wo er erschien. Und das waren nicht gestellte Jubeldeutsche, sondern das waren vielfach freiwillige Jubeldeutsche. Das muss man einfach festhalten und das hat die Väter des Grundgesetzes damals sehr beeindruckt. Und sie haben das Grundgesetz als eine rein repräsentative, also mittelbare Demokratie entworfen.
Volksentscheide auf Bundesebene wurden also nicht zugelassen, um die Gesellschaft besser vor dem Einfluss von Demagogen schützen zu können. Eine weitere Lehre aus den Erfahrungen der Weimarer Republik war, dass die Arbeit im Parlament nicht durch kleine und kleinste Splitterparteien, die oft das Ergebnis extremer und populistischer Bewegungen sind, blockiert werden sollte. Es wurde festgesetzt, dass eine Partei, um in den Bundestag zu kommen, mindestens 5% der gültigen Zweitstimmen auf sich vereinen muss.
Zur Demokratie gehören natürlich alle Elemente. Es gehört die Verfassung dazu, es gehört die Gewaltenteilung dazu. Aber ich denke, hier sprechen wir ja primär vor allen Dingen über die Formung der Politik. Und das geschieht ja durch den demokratischen Prozess. Und da ist eben die Repräsentation ja das eigentliche Instrument.
Wahr ist, dass die Freiheit des Einzelnen, verstanden als Chance, das Leben nach den eigenen Wünschen und Möglichkeiten zu gestalten, im Widerspruch steht zu der Notwendigkeit, eine politische Macht einzusetzen, die die Interessen der vielen Einzelnen zum Ausgleich bringen soll. Das geschieht im Sinne des Gemeinwohls und immer zum Nachteil derer, die sich nicht mehrheitlich durchsetzen können. Dieser Widerspruch, schreibt Sabine Reul in ihrem Beitrag über Politik als Freiheit oder Unfreiheit, kann nie aufgehoben, sondern nur immer wieder neu bearbeitet werden.
Die anderen Elemente der Verfassung und der Trennung der drei Gewalten dienen der rechtlichen Sicherung der Freiheit. Aber die Eröffnung politischer Gestaltungsfreiheit in der Gesellschaft entsteht ja erst eben durch die demokratische Repräsentation. Das heißt, dass die Bürger anhand von politischen Programmen und Konzepten verschiedener Parteien oder Gruppierungen in der Gesellschaft tatsächlich Einfluss nehmen können auf die künftige Gestaltung der sozialen Wirklichkeit.
Die Legitimität des staatlichen Handelns muss sich dadurch erweisen, dass sie das bewusste und gewählte Einverständnis der Bürger findet, sagt die Publizistin Sabine Reul weiter. Nur der informierte, urteilsfähige Bürger aber ist bereit, die Autorität der Regierenden anzuerkennen, in dem Bewusstsein durch den Wahlakt selbst an der Entscheidung über diese Maßnahme beteiligt gewesen zu sein.
Das Problem bleibt, wie legitimiert man eine Macht, die über die einzelnen Individuen in der Gesellschaft legitimiert ist zu herrschen, obwohl natürlich die Individuen in der Gesellschaft durchaus sehr unterschiedliche Meinungen und Interessen haben.
Politische Macht wird in der Demokratie natürlich legitimiert durch die Wahl, die das Mittel und der Ausdruck demokratischer Ordnung ist, ein politisches Grundrecht zur Wahrung der Volkssouveränität. Gleichwohl gilt auch:
Diese Legitimation kann in einer modernen Demokratie nur durch die Vernunft erfolgen. Die Regierenden oder die Politiker, die sich um ein Regierungsamt bewerben, müssten dem Bürger eben argumentativ gut artikuliert klar machen, dass bestimmte Programme oder bestimmte Konzepte für verschiedene Politikfelder so und so am besten zu regeln sind. Und das setzt natürlich eine lebhafte Diskussion und Auseinandersetzung voraus.
Der offen und öffentlich im Parlament ausgetragene Meinungsstreit ist das Wesen der Demokratie. Wie sonst könnten Bürger sachgerecht urteilen? Wie sich die Einzelnen an der Urne entscheiden, ob überlegt oder einer Stimmung folgend, da macht das Gesetz der Demokratie keinen Unterschied. Bei der Wahl sind alle Staatsbürger gleich.
Und da ist die repräsentative Demokratie gegenüber der direkten sehr vorzuziehen, weil nur durch die Repräsentation, die sich ja eigentlich nicht im Wahlakt erschöpft, sondern sie ist ja ein laufender Diskussionsprozess zwischen der Bevölkerung und ihren gewählten Regierenden. Erst durch diesen laufenden Prozess findet ja auch diese Legitimierung immer wieder statt.
Dieser Charakter der repräsentativen Demokratie umfasst alle Bereiche der Politik.
Es kommt ja ein allgemeines Konzept zustande darüber, wie zumindest in entscheidenden Feldern die Gesellschaft in den nächsten 5 Jahren oder wie auch immer weiter gestaltet werden soll. Und das kann die direkte Demokratie nicht leisten.
Ralf Dahrendorf.
Die totale Teilnahme aller an allem ist in der Theorie zumindest eine Situation, in der es nahezu unmöglich wird, Entscheidungen überhaupt noch in die Wege zu leiten, in der es jedenfalls vollständig reizlos wird, Initiative zu entfalten und auf der Grundlage solcher Initiative Menschen zu überzeugen davon, dass diese Initiativen ihren Sinn haben.
In der repräsentativen Demokratie sind Sachentscheidungen revidierbar, politische Richtungswechsel durchsetzbar. Das Ergebnis einer Volksabstimmung dagegen ist nicht mehr rückgängig zu machen.
Der große Vorteil der repräsentativen Demokratie ist natürlich in der Tat, dass wir Politiker, die uns nicht mehr zusagen, abwählen können und dass sie sich eben auch durch eine Wahl zu verantworten haben für ihre Entscheidung.
Bei einem Volksentscheid dagegen muss letztlich niemand für das Ergebnis persönlich gerade stehen.
Das Problem ist halt nur, dass im Moment große Defizite herrschen, weil die Politiker vor der Wahl eigentlich sich zu den wirklich entscheidenden Themen, die unsere Zukunft bestimmen werden, wie zum Beispiel Europa und die Wirtschaftsentwicklung, nicht äußern, sondern auf Popularitätssuche durch Wahlgeschenke und so weiter ausweichen.
Die demokratische Lebenswirklichkeit entspricht dem Ideal in der Tat oft wenig. Abgeordnete und Parteien wollen wiedergewählt werden. Es geht um Macht, Posten und Einfluss. In den Wahlkämpfen der letzten Jahre war zu beobachten, dass manche Politiker programmatische Auseinandersetzungen geradezu scheuen. Kurzum, das Gegenteil dessen tun, was der demokratische Prozess ja verlangt.
Es ist eine Entmündigung der Wähler, weil der Wähler überhaupt nicht mehr als, sagen wir mal, vernünftiges Subjekt wahrgenommen wird, demgegenüber man sich auch rechtfertigen und mit dem man auch eben diskutieren sollte, sondern einfach als eine, ja, Verfügungsmasse für Stimmengewinn.
So entsteht der hässliche und nicht immer unberechtigte Verdacht, es werde letztlich zugunsten von Einzelinteressen am Gemeinwohl vorbeiregiert. Dass das Vertrauen in die politische Klasse schwindet, zeigt unübersehbar die Wahlbeteiligung, die seit Jahren stetig sinkt. Doch Demokratie war niemals perfekt. Immer wurden ihre Defizite beklagt. Wurde unter Adenauer die Kanzlerdemokratie getadelt, so wird heute kritisiert, dass Parteien und ihre Abgeordneten einen eigenen Kosmos bilden, in dem Machterhalt, Posten und Ämterpatronage wichtig sind. Die Parteien aber sind nach wie vor die wichtigsten Vermittler zwischen Gesellschaft und Staat. Sie sammeln, formen und artikulieren die Meinungen der Bürger, die ihre Repräsentanten in Gemeinderäten, Land und Bundestag ja durchaus direkt ansprechen können, wenn sie es denn wollen. Deshalb, so Sabine Reul,
es geht bei aller Kritik darum zu überlegen, wie können wir heute unsere repräsentative Demokratie besser gestalten, damit sie eben das tut, was Demokratie ja eigentlich tun soll, nämlich die optimale Reflexion über verschiedene politische Optionen in der Gesellschaft als Ganze, aber auch natürlich in der Politikerschicht zu fördern, damit wir zu guten Entscheidungen und positiven Entwicklungen kommen können. Im öffentlichen Diskurs.